Hinter Google Links.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter Google Links. Mir gegenüber sitzt, also zumindest virtuell gegenüber, sitzt Olli.
Hallo.
Mein Name ist Nicole, hallo. Und jetzt habe ich uns mal selber vorgestellt, uns beide. So, sonst machen wir das ja immer abwechselnd, aber heute habe ich mir gedacht, machen wir es mal ein bisschen anders. Und ein bisschen professioneller, denn ne, wir sind ja jetzt auch nominiert für den Deutschen Podcastpreis.
Sach bloß.
Ist das nicht toll? Hör mal.
Das ist Wahnsinn.
Ja, also nominiert, weil Wahnsinn. Wir uns ja auch selbst beworben haben. Muss man ja mal ehrlicherweise zugeben.
Ne? Natürlich.
Aber jetzt dürft ihr für uns abstimmen.
Genau. Es gibt übrigens gar keine andere Möglichkeit. So. Also man darf nicht andere Podcasts vorschlagen. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, hier, mach doch mal bitte den Hans-Schmidt-Podcast. Ne?
Nee, genau.
Nehmt den doch mal mit auf. Geht nicht, sondern du musst Teil des Podcasts sein, um dich da... Ja.
Weil man da mussten wir, was mussten wir da einreichen? Wir mussten da so Arbeitsproben und so ein Kram einreichen. Ein Skript haben wir eingereicht und einen Zusammenschnitt von Audiodateien und so weiter. Also genau.
5 Minuten Audiodatei darf man mitschicken und die Jury hört sich das dann an. Also,
die kann man sich auch anhören auf der Webseite. Also wenn ihr für uns abstimmen wollt, müsst ihr natürlich den Link haben oder die Webseite. Wir packen den Link in die Shownotes. Aber ich kann euch auch einmal sagen, das findet man nämlich eigentlich ganz schnell unter deutscher-podcastpreis.de. Wenn man das eingibt bei Google, dann beziehungsweise im Browser, dann kommt man direkt auf die Seite, wo man zum Publikumsvoting kommt. Und dann sind wir direkt in der ersten Kategorie vertreten. Beste Information.
Ja.
Und da könnt ihr dann unter, das ist alphabetisch sortiert, und dann könnt ihr einfach bei H klicken unter Hintergrund links und dann ein Stimmchen für uns dalassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Ja, absolut. Und ihr habt sogar insgesamt 5 Stimmen. Ihr dürft nämlich für jede Kategorie 1 Stimme abgeben. Genau. Also nach der besten Information für uns, ne, könnt ihr dann noch 4 weitere abgeben für beste Unterhaltung, beste Spannung, beste Ratgeber und beste Newcomer.
Vielleicht habt ihr außer uns noch einen Lieblingspodcast, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.
Ich auch nicht, weil wir hätten eigentlich alle verdient. Ja, beste Unterhaltung, beste Spannung, bester Ratgeber und beste Newcomer. Wir sind ja jetzt gerade mal 1 Jahr im Game, also es ist ja unser erstes Jahr. Und das wird ja für den Podcast, also für letztes Jahr, für 23 verliehen praktisch.
Ja, aber für bester Newcomer kamen wir ja nicht in Frage, weil wir zu viele Follower auf Twitter haben.
Ja,
das
oder
müssen
auf
nämlich,
TikTok.
Ja, das dürfen nämlich wirklich Leute sein, die auf Social Media nicht mehr als irgendwie 10.000 Follower oder sowas haben.
Genau.
Ja, gut, da waren wir jetzt drüber. Deswegen kamen wir für die Kategorie nicht in Frage. Aber im Grunde sind wir noch Newcomer, weil wir unseren Podcast erst in 2023 gestartet haben.
Genau.
Trotz und alledem sind wir jetzt aber schon bei Folge 32.
Ja.
Richtig?
Richtig.
Genau. Und damit bist du heute wieder dran, weil du die geraden Folgen hast. Ich muss da immer ein bisschen drauf rumreiten, weil mir das sehr schwer fällt, dass ich die ungeraden Zahlen habe.
Wir werden es irgendwann mal switchen. Da bin ich nämlich dann der Monk, ja, dass ich sage, nö, wir machen das abwechselnd und dann kann es nicht sein, dass wir irgendeiner zweimal hintereinander macht. Ja, da bin ich dann der Monk. Aber es wird irgendwann mal so sein, dass vielleicht jemand keine Zeit hat.
Ja.
Wir hatten die Situation schon mal, dass wir gesagt haben, hier, wenn du das jetzt zeitlich privat nicht schaffst, ein Skript zu schreiben, zu recherchieren oder so, dann lass mich machen, weil ich hab was, dann könnte man das mal switchen und dann hast du die ungeraden Sachen.
Ja, oder umgekehrt, ne, dass du mal so krank warst, dass wir die Aufzeichnung ein bisschen verschieben mussten, bis es dir besser ging. Aber wenn das mal wirklich der Fall sein sollte, dass irgendjemand von uns total flach liegt und wir es nicht aufzeichnen können, dann lassen wir vielleicht auch mal eine Folge ausfallen. Ich meine, wir sind ja hier einen Podcast mit nur 2 Leuten und wenn wir erkrankt sind, dann gibt es da keine Möglichkeit, irgendwie eine Vertretung zu bekommen und eine alleine wird ja wahrscheinlich dann auch keine Folge aufnehmen und deswegen lasst euch mal überraschen, ob es so bleibt, dass ich die ungeraden und Olli die geraden Zahlen
hat. Ja, es bleibt spannend. Ne? Ihr müsst halt einfach dabei bleiben, und damit ihr solche Dinge dann erfahrt.
Ja, und
wie ging es denn los?
Dabei bleiben und abstimmen.
Dabei bleiben und abstimmen.
Was gewinnen wir eigentlich, wenn wir gewinnen?
Man kriegt so eine Skulptur von einem Künstler.
Und wir dürfen nach Berlin reisen und uns die abholen oder so.
Genau.
Ja.
Richtig. Also, um das Thema noch ganz kurz abzuschließen, es gibt zwei Bereiche eigentlich. Also, einen Bereich ist der Jurypreis und den Publikumspreis. Den hatten wir jetzt schon ausführlich besprochen. Beim Jurypreis ist das ein bisschen anders. Da gibt es 6 Kategorien, wenn ich die noch kurz vorlesen darf, nämlich das beste Gespräch, die beste Audioproduktion, beste journalistische Leistung, beste Innovation und bester Independent-Podcast und bestes Skript.
Ja.
Und da haben wir uns ja auch für beworben oder bewerben müssen, waren uns jetzt überhaupt gar nicht sicher, wo wir uns da jetzt irgendwie, für was genau. Und dann haben wir bestes Skript genommen. Du hast es vorhin schon erwähnt, deswegen haben wir ein Skript eingereicht. Und da kann aber das Publikum nicht mit abstimmen. Das macht dann rein die Jury und die wählen aus allen Einsendungen praktisch in jeder Kategorie 5 Stück aus. Und das sind dann die Nominierten, die werden dann noch eingeladen nach Berlin.
Ja, also da würde ich ehrlich gesagt ganz schön lachen, wenn wir das gewinnen würden.
Das wäre ziemlich krass.
Mit dem Skript, was ich da zusammengeschustert habe. Ja, aber ja, wie gesagt, man musste sich eben für sowohl den Jurypreis als auch den Publikumspreis bewerben. Das ging nicht einzeln und deswegen mussten wir uns dafür eine Kategorie entscheiden. Und da lag bestes Skript am ehesten auf der Hand, weil ich da gerade erst frisch eins geschrieben hatte, was ich dann noch mit Quellen schön versehen habe und hoffentlich alles richtig gemacht habe.
Ja, wenn da natürlich einen Dokumentationspodcast gibt, der 4 Monate an einer ganz heißen Geschichte dran war und recherchiert hat, dass der natürlich ein Skript schreibt,
natürlich
da, was ein ganzes Pamphlet ist. Ja. Deswegen, egal.
We will see. Aber lass mal anfangen. Ich habe heute noch ein bisschen Zeitdruck und du hast gesagt, das wird wieder eine Folge.
Oha.
Lange Folge und deswegen lass uns mal loslegen.
Eventuell. Es ist ein schweres Thema,
oha,
muss ich gleich sagen. Es kommt zu einem schweren Thema. Es ist, es zerreißt mich innerlich leider.
Muss ich weinen?
Und es geht um, nein. Es geht
dann
um
geht's
eine,
um Fußball.
Nein. Es geht um eine große Persönlichkeit, die wir alle kennen. Mhm. Und aber ich bin nach der ganzen Recherche sehr verwirrt.
Oha.
Ja, weil ich das jetzt zum ersten Mal so richtig erfahren habe, was da alles so. Naja.
Alles klar.
Wollen wir anfangen?
Ja, los. Bitte. Ich bin sehr gespannt wie ein Flitzebogen.
Gut, ich fange wieder an mit 4, 5 Sätzen mit einer kleinen fiktiven Geschichte, die aber sich so abgespielt haben könnte.
Mhm.
Magnus kam von der Veranda seines Anwesens die 3 Treppenstufen in den riesigen Garten herunter. Er setzte sich auf den Rasen und las die Tageszeitung, die nach Ende des Weltkrieges letztes Jahr immer noch voll war von neuesten Entwicklungen in ganz Europa. In Deutschland war das Kaiserreich abgeschafft und eine Republik gegründet worden. Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich waren zerfallen und Russland hatte keinen Zaren mehr. Nur Bulgarien konnte seine Staatsform aus Zeiten vor dem Krieg beibehalten. Als Magnus nach seiner Pfeife griff, kamen die Jungs vorbeigerannt. Sigismund der Älteste, Werner der Mittlere und Magnus Junior der Jüngste. Sie liebten den typischen Pfeifengeruch. Dann liefen sie aber weiter zum Bach und spielten eine Runde Fangen, bevor Werner erschöpft zu Boden fiel und den anderen beiden von seinem neuen Buch erzählte. Sigismund las den Namen des Autors vor. Jules Verne, was das für ein bekloppter Name. Das spricht man Jules Verne aus, du Trottel, entgegnete Werner. Jules Verne gilt als einer der Begründer des Science Fiction und gerade solche Geschichten ließen Werner nicht mehr los. Zu seiner Konfirmation bekam er von seiner Mutter Emmy ein Teleskop geschenkt. Stundenlang blickte er damit in den Nachthimmel und entwickelte die Leidenschaft fürs Weltall. Er las das Buch von Hermann Oberth, Die Rakete zu den Planeten räumen, und träumte jede Nacht von solchen Reisen. Er suchte immer mehr nach Gleichgesinnten und fand 3 Jahre später einen Verein für Raumschifffahrt. Er ging zu einem dieser Treffen und dort traf ihn der Schlag. Er sah Hermann von Oberth, den Autor seines absoluten Lieblingsbuchs, der übrigens nicht einfach nur Buchautor, sondern auch Wissenschaftler war. Hermann kam auf ihn zu, streckte ihm die Hand entgegen und fragte nach ein paar Sekunden: »Na, junger Mann, möchten Sie mir nicht die Hand geben? Mein Name ist Hermann Oberth.« »Und Sie sind?« »Werner«, stotterte der 16-Jährige. »Also eigentlich Wernherr. Wernherr von Braun.« Und fortan arbeitete Wernherr von Braun mit seinem großen Vorbild Oberth zusammen. Sie bauten Raketen, fanden immer bessere Techniken, aber Werner wollte viel schneller vorankommen, als es tatsächlich der Fall war. Er hatte sich in der Schule so sehr engagiert, um all die Fachbücher zu verstehen, dass er Klassenbester wurde und sogar sein Abitur vorzeitig ablegen konnte. Mit 18 begann er schließlich an der TH Berlin-Charlottenburg zu studieren. 1932 wechselte er das Studienfach zu Physik. Eines Abends kam Werner nach Hause und war sehr aufgeregt. Seine Mutter, Emmy von Braun, eine gebürtige von Quistorp, unterstützte ihn immer sehr bei all seinen Wünschen und Träumen und deshalb ließ sie sich sofort von seiner Aufregung anstecken. »Mutter, stell dir vor, heute war ein Offizier bei unserem Verein und schaute uns bei den Raketentests zu. Er hatte sich mindestens eine Viertelstunde mit mir unterhalten und wollte meinen Namen und meine Anschrift wissen.« Der Offizier hieß Walter Dornberger. Und er tauchte ein paar Tage später bei den von Brauns auf. Denn Wernher war noch keine 21, also noch nicht volljährig. Daher musste Dornberger das Jobangebot an die Eltern richten. Er wollte Wernher als zivilen Angestellten zur Deutschen Reichsarmee holen, um dort mit enormen finanziellen Mitteln zu unterstützen und zu fördern. Wernher sah das als eine große Chance an, auch wenn er nun für die Reichsarmee arbeitete. Und dass man dort mit den Raketen Menschen angreifen will, das musste Werner zu dem Zeitpunkt auch schon gewusst haben. Seine Familie unterstützte ihn und er ergriff die Chance. Später wurde klar, dass die deutsche Armee keine Langstreckenwaffen bauen durften. Das stand im Versailler Vertrag, der nach dem Ersten Weltkrieg in Paris unterzeichnet wurde. Aber von den modernen Raketen stand dort natürlich nichts. Die Armee versuchte also die Vorgaben des Vertrags etwas zu umgehen und dabei sollte Wernher von Braun helfen. Schon im darauffolgenden Jahr kam ein Mann in Deutschland an die Macht, den man sicher niemandem vorstellen muss, Adolf Hitler. Und der rüstet in den kommenden Jahren heftig auf. Es floss also unvorstellbar viel Geld in die Rüstung und damit auch ins Raketenprogramm des Jungen von Braun. Wernher arbeitete an der Aggregat 2, die bei Testflügen in Borkum eine satte Höhe von 2200 Metern erreichte. Aber die Raketen waren nicht steuerbar, damit auch recht unkontrolliert und dadurch benötigte man bald schon viel mehr Platz, größeren Startplatz und sowas. Daher zog das Raketenprogramm 1935 nach Peenemünde an die Ostsee um. Wernher hatte den Film »Frau im Mond« gesehen. Und ließ sich beim Design der Raketen von der Filmvorlage inspirieren. Da habe ich übrigens auch Fotos auf Instagram, könnt ihr gerne mal reinschauen. Sehr beeindruckend, wie gleich die Raketen aussehen. Ebenso von den Beschreibungen der Raketen im Buch seines Idols und Kollegen Hermann Obert. Kleiner Funfact am Rande, dass heute noch bei jedem Raketenstart weltweit ein Countdown von 10 auf 1 runtergezählt wird, ist auch aus dem Film Frau im Mond. War es nämlich eigentlich gar nicht nötig. Es hat sich einfach so eingebürgert. Und das war aus der Vorlage des Films Frau im Mond. Da gab es diesen Countdown und danach haben die alle dann bei den echten Raketenstarts das genauso nachgemacht. 1937 tritt Wernher von Braun der NSDAP bei. Der Partei des Führers. Später sagte er, er habe keine Wahl gehabt, sonst wäre seine Karriere vorbei gewesen. 1938 lernt er den Führer Adolf Hitler persönlich kennen. Dieser kam nach Peenemünde zu Besuch, um sich ein Bild von den Raketen zu machen. Mit dem ganzen modernen Zeug konnte Hitler allerdings nichts anfangen, verstand auch nicht die ganze Technik dahinter und er sah, dass die Raketen noch lange nicht einsatzfähig waren, deshalb strich er das Budget. Wernher wurde also seiner Träume beraubt, gab aber nicht auf und fand Heinrich Himmler als neuen Geldgeber. Dann kam der September des Jahres 1939. Deutschland greift Polen an und beginnt damit den Zweiten Weltkrieg. Die nächsten Jahre stehen also wieder ganz stark im Zeichen des Aufrüstens. Die Abteilung bekam die Anforderung, eine Rakete zu bauen, die eine Tonne Sprengstoff über eine Distanz von 300 Kilometer transportieren soll. Um das zu schaffen, klaut von Braun ein paar Entwicklungen der Amerikaner, die schon mit Raketen mit Flüssigantrieben gearbeitet hatten. Er baute also an seine Rakete zwei unter Druck stehende Tanks, einer mit Ethanol, einer mit flüssigem Sauerstoff. Die beiden Stoffe werden dann durch die Einspritzdüse in die Brennkammer geleitet und dort entzündet. Und damit kommt es zu einer kontrollierten Explosion und das erzeugt eine Temperatur von 2500 Grad Celsius. Und dabei entsteht so viel Kraft, dass man 25 Tonnen Schub erzeugt. Eine unfassbare Geschwindigkeit, wenn so eine Rakete dann losfliegt. Jetzt war die aber immer noch recht unkontrolliert und wieder klaut Wernher von den Amerikanern. Die hatten nämlich bei anderen Raketen einen Kreiselstabilisator entwickelt, der also geringste Bewegungsänderungen registrierte, die Daten an ein Ruder sendete, welches dann eine Gegenbewegung erzeugte und die Flugbahn damit stabil hielt. Die Amerikaner waren also bei ihren Forschungen auch schon recht weit, aber Wernher von Braun schaffte es, all diese ganzen Neuerungen und Fortschritte und Forschungsergebnisse zu vereinen und in seine Aggregatrakete erfolgreich einzusetzen. Der Krieg tobte nun schon 3 Jahre und die Aggregat 4 erfüllte die Anforderungen. Man konnte 1 Tonne Sprengkraft über eine Distanz von über 300 Kilometer recht stabil fliegen. Hitler bestellte daraufhin 12.000 dieser Raketen, die von A4, also Aggregat 4, umbenannt wurden in V2, wobei das V für Vergeltung steht. Um diese 12.000 Raketen bauen zu können, mussten nun also Zwangsarbeiter her. Tausende politischer Gefangener oder Juden, Sinti, Roma wurden in die Werke gebracht, um dort unter menschenunwürdigsten Bedingungen zu arbeiten. Wernher von Braun wusste also natürlich von KZs und Zwangsarbeiten. 1943 erfuhren dann die Engländer, dass die Nazis an Raketensystemen in Peenemünde arbeiteten, also wurde Peenemünde bombardiert. Wernher von Braun konnte sich gerade noch in einem Luftschutzbunker retten und überlebte den Angriff. Die neue Raketenproduktion musste also verlegt werden und am besten unter die Erde. Im Harz entstand dann eine unterirdische Fabrik unter dem Namen Mittelbau Dora. Wernher von Braun zog mit der Produktion um und erlebte, wie man vom KZ Buchenwald ein Außenlager schuf, das Arbeitslager Dora. Die Gefangenen des Lagers mussten zunächst mal die ganze Fabrik unter die Erde bauen, was an sich schon Wahnsinn ist, und anschließend bauten sie dann die ganzen Raketen zusammen. Diese Zwangsarbeiter waren meist zwischen 20 und 40 und überlebten den Arbeitseinsatz meist nur ein paar Wochen. Wernher von Braun nahm das in Kauf. Oder hatte er keine Wahl? Am 18. Juni 1944 startete man einen Testflug einer V2 mit einem senkrechten Flug. Und dabei erreichte man erstmals die sogenannte Karman-Linie. Die beschreibt eine Höhe von 100 Kilometern über dem Meeresspiegel und das ist bis heute, zumindest im europäischen Raum, die Grenze zum Weltraum. Die Nazis schafften also leider das, muss man so sagen, das erste von Menschen gemachte Gerät in den Weltraum zu schießen. Da noch ganz kurz die Höhe von 100 Kilometern, die Amerikaner sagen 50 Meilen, das entspricht ungefähr 80 Kilometer, die berechnen das anders. Am 8. September 1944 kam ein ranghoher Offizier nach Dora und erzählte, dass man die ersten V2 von den Niederlanden aus in Richtung London geschossen habe und sie dort innerhalb kürzester Zeit erfolgreich eingeschlagen seien. Also innerhalb von Sekunden, glaube ich, sind die da drüben eingeschlagen. Nach Zeugenaussagen habe Wernher von Braun die Hände übers Gesicht geschlagen und gesagt, das hätte niemals passieren dürfen. Für die Bevölkerung im englischen London begann damit eine vollkommen neue Form des Terrors. Flugzeugangriffe kannte man schon, aber dass eine Rakete vollkommen lautlos irgendwo einschlägt, ohne dass man sie überhaupt kommen hört, das war ganz neu. Die Nazis lasen am nächsten Tag die englischen Zeitungen, um von den Todeszahlen zu erfahren. Es war die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob das jetzt erfolgreich war. Und schon recht früh wurde klar, dass der militärische Erfolg eigentlich viel zu gering war, im Vergleich zu den enormen Kosten, die man investiert hatte. Die erste V2 schlug in Chiswick ein, also nicht im Stadtzentrum von London, wie eigentlich geplant, also ganz gute 10 Kilometer am Ziel vorbei. Und auch die Anzahl der Todesopfer waren für die Nazis viel zu gering. Dennoch hielt Propagandaminister Goebbels eine kleine Rede zu dieser Waffe.
Es wird weiterhin dann dadurch verändert werden, dass die so vielberedende Vergeltungswaffe, die nicht einen Propagandabluff, sondern eine harte Tatsache darstellt, dann in Funktion treten kann. Und es wird damit das Kriegsbild an sich so gewandelt werden, dass wir vor einer gänzlich neuen Kriegssituation stehen.
Wernher von Braun beklagte eine schlechte Qualität der Raketen. Die Zwangsarbeiter waren natürlich gar nicht in der gesundheitlichen Verfassung, die Arbeit an den Raketen richtig auszuführen, oder haben vielleicht auch absichtlich manipuliert. So wurden bis Kriegsende rund 8000 Menschen durch die V2 getötet, aber rund 14.000 Menschen durch den Bau der Rakete. Man hatte also viel mehr KZ-Häftlinge getötet als Kriegsgegner in England. Und damit blieb die Rakete für die Nazis ein Misserfolg. 1945 wurde dann klar, dass der Krieg verloren geht. Die Gegner Russland, USA, Frankreich und England rückten immer näher. Sogar 12-Jährige wurden an die Front geschickt, da man sonst keine Soldaten mehr hatte, um an allen Fronten zu verteidigen. Und dann sollten eben auch irgendwann Wissenschaftler, wie zum Beispiel Wernher von Braun, kämpfen. Das wollte er dann allerdings doch nicht, deswegen ist er geflohen und machte sich in einem Skigebiet in Tirol eine schöne Zeit und wartete dort auf die Amerikaner. Schließlich war ihm klar, dass die ein großes Interesse an ihm haben dürften, schließlich war er der wohl beste Raketenkonstrukteur weltweit. Und so stellte er sich den amerikanischen Soldaten, erzählte von den ganzen Raketenplänen und den ganzen Aufzeichnungen, die man im Tausch mit der Freiheit natürlich gerne übergeben würde. Die hatte man vorher sorgfältig unter der Erde in einem Verlies versteckt. Die Amis hatten natürlich großes Interesse und wollten Wernher von Braun und seine Kollegen mit in die USA nehmen. Auch diese Chance ergriff er. Also egal, Vaterland geht hier zugrunde, ne? Hat ihn alles nicht gejuckt. Hauptsache, er kann an seinen Raketen weiterschrauben. Sein Stellvertreter Helmut Gröttrup wollte übrigens nicht, denn er wollte bei seiner Familie in Deutschland bleiben. So ging er also wieder Richtung Berlin. Von ihm hören wir später nochmal kurz. Wernher ging also in die USA, erklärte den Amis alles, was es zu wissen gab, zu seinen Forschungsarbeiten an Raketen und arbeitete dort für die Luftwaffe. Also praktisch das Gleiche, was er vorher in Deutschland gemacht hat. Man hatte parallel die Atombombe erfunden und auch schon gezündet und jetzt brauchte man natürlich eine Rakete, mit der man die Atombombe also ohne Flugzeug und ohne Piloten und also unbemannt transportieren konnte. Der Krieg war zwar vorbei, aber der Kalte Krieg begann. Und so wie die Sowjets aufrüsteten, mussten die USA nachziehen. Erst 2 Jahre nach dem Krieg erfuhren die Amerikaner, also das Volk, überhaupt erst, dass man Wernher von Braun gewinnen konnte. Der war vorher so ein bisschen versteckt. Aber so ganz so zufrieden mit seiner Nazi-Vergangenheit war das amerikanische Volk nicht. Und so wollte Wernher jetzt also ein richtiger Vorzeige-Amerikaner werden. Er arbeitete von morgens bis abends, ging sonntags zur Kirche und 1947 heiratete er überraschend Maria von Quistorp. Klingelt's da bei dem Namen?
Nee.
Nein, hatte ich nämlich vorhin schon mal vorgelesen. So hieß zwar nämlich der Mädchenname seiner Mutter.
Hä?
Emmy von Quistorp. Genau, es war nämlich seine Cousine,
ach,
die er da geheiratet hat.
Das sind ja Mittelalterverhältnisse.
Ja, streng von den US-Militärs bewacht, reiste er also nach Landshut. Man wollte schließlich vermeiden, dass er in sowjetische Hände fällt. Und dort gab man sich also das Ja-Wort. Und anschließend reiste Maria und aber auch Wernhers Eltern mit in die USA. 1955 folgte dann die amerikanische Einbürgerung. Bis 1958 arbeitete er für die Luftwaffe, dann wurde die National Aeronautics and Space Administration gegründet, kurz NASA. Und ab jetzt wollte man weniger militärisch, sondern eher entdeckerisch mit den Raketen arbeiten. Ab jetzt begann also das Wettrüsten für die Reise ins Weltall. Stärkster Konkurrent war Sowjetunion. Die hatten nämlich ebenfalls einen Raketenforscher aus Nazi-Deutschland gewinnen können. Helmut Gröttrup. Direkt nach dem Krieg wurde Gröttrup von den Sowjets festgenommen, verbrachte seine Zeit aber in einem Luxus-Gulag. So schlecht ging es ihm also da genauso wenig wie Wernher von Braun. Beide wurden also für ihre Nazi-Vergangenheit, für ihre Taten oder was auch immer nie zur Rechenschaft gezogen. Und Gröttrup hatte all sein Wissen an die Sowjets weitergegeben, stand aber praktisch mehr, ich sage es mal in meinen Worten, als Berater zur Seite, anders als Wernher von Braun, der da mittlerweile Chefentwickler war und 1000 Mitarbeiter unter seiner Leitung hatte. Dennoch bleibt bestehen, dass sowohl das sowjetische als auch das amerikanische Raumfahrtprogramm im Wesentlichen von den deutschen Raketenforschungen profitierte, worauf man jetzt auch nicht wirklich stolz sein kann, weil es ja die Nazis letztlich waren. Jetzt war das Ziel klar, die NASA um Wernher von Braun mussten eine Rakete bauen, die ins All fliegen kann. Am besten natürlich mit einem Menschen an Bord. Alles, was Wernher von Braun in seiner Kindheit und Jugend in den Science-Fiction-Romanen gelesen hatte, wurde jetzt also durch seine eigene Hände zur Realität. Es wurde ein Wettrennen zwischen den USA und der Sowjetunion und am 12. April 1961 kam die erschütternde Nachricht, dass die Sowjets den ersten Menschen ins All geschossen hatten. Also über die Karman-Linie von 100 Kilometer und nicht nur das, sondern die Rakete mit dem ersten Kosmonauten umrundete in 106 Minuten sogar unseren Planeten Erde. Und mit seiner Landekapsel konnte dieser erste Kosmonaut sogar lebendig und gesund wieder auf der Erde landen. Das war?
Juri Gagarin?
Richtig. Der ist seit dem Tag natürlich ein sowjetischer oder russischer Nationalheld. Hm. Kennst du den ersten Amerikaner im All?
Nee.
Nein. Das ist genau das Problem. Wenn man Zweiter ist, interessiert es halt keinen mehr.
Ja.
Man steht nicht so sehr in den Geschichtsbüchern. 18 Tage später, nach Juri Gagarins erfolgreichem Flug, startete Alan Shepard und wurde erster Amerikaner. Echt nie? Ja, gut, ich kannte ihn jetzt, aber es hatte andere Gründe. Ja. Ja, und so wurde er, also nur 18 Tage später, noch nicht mal 3 Wochen später, hat man es dann geschafft, ihn ins All zu schicken. Da sieht man eben, wie knapp dieser Wettkampf oder dieser Wettlauf eigentlich war.
War aber auch nicht, also Juri war auch nicht das erste Lebewesen im All, ne? Vor ihm hatte man Affen hochgeschickt und so, ne?
Genau.
Affen
genau,
und eine Hündin?
Schimpansen, die Hündin Laika.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja. Aber der erste Mensch.
Ja.
Ne? Ja. Und nicht mal 3 Wochen, nachdem jetzt Juri Gagarin im All war, also 3 Wochen später dann eben Alan Shepard als erster Amerikaner, man hatte also praktisch diesen ersten Wettlauf verloren. Und weitere 3 Wochen später hielt US-Präsident John F. Kennedy eine Rede vor dem Kongress und gab ein sportliches Ziel aus, aber hört selbst.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Also kurz auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, dass sich diese Nation dazu verpflichten sollte, noch vor Ablauf dieses Jahrzehnts das Ziel zu erreichen, einen Menschen auf den Mond zu landen und ihn sicher wieder zur Erde zurückzubringen. Das war 1961. Also noch vor 1970 sollte das passieren. Zu dem Zeitpunkt hatte die NASA noch nicht mal ihren 3. Geburtstag gefeiert und Raumfahrt war noch nicht mal 4 Jahre alt. Also ein sehr, sehr sportliches Ziel. Die Mercury-Mission, mit der Alan Shepard, also erster amerikanischer Astronaut im All war, wurde später eingestellt und durch das Gemini-Programm ersetzt oder Gemini, ne? Im Englischen halt Gemini. Und hier feierte Wernher von Braun weitere Erfolge, bevor dann auch da wieder ein Wechsel kam zum Saturn-Programm. Innerhalb von nur 8 Jahren war man dann soweit und sah sich bereit, eine Rakete mit 3 Menschen an Bord loszuschicken. Die Rakete hatte die Aufgabe, das enorme Gewicht der Raumkapsel Apollo und der Mondlandefähre Eagle über einen gewissen Punkt hinauszubringen. Weil die Rakete fliegt ja nicht bis zum Mond, ne? Die schießt das ganze Kapseln ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann den Rest der Reise machen sie dann selbst, aber ohne die Rakete geht es natürlich gar nicht. Und so entstand die Saturn V-Rakete, die bis dato stärkste Rakete der Geschichte, mit einer Länge von 110,6 Metern, einem Durchmesser von 10 Metern und einer Startmasse von rund 2800 Tonnen. Und am 20. Juli 1969 betrat tatsächlich Neil Armstrong als erster Mensch den Mond mit den berühmten Worten: Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Weißt du, wie der erste russische Mensch auf dem Mond heißt?
Nee.
Auch nicht, ne? Es liegt aber daran, dass es nie einen gegeben hat.
Ach so, ja.
Ja. Die Sowjets haben diesen größten Wettlauf, nämlich zum Mond, verloren und haben bis zum heutigen Tage auch nie mehr versucht, zum Mond zu fliegen. Also die haben es einfach gelassen.
Ja.
Ja, jetzt hatten die Sowjets also das Nachsehen und zwischenzeitlich, hatte John F. Kennedy.
Kurze Frage zwischendurch, nicht nur hier ein kleiner Schritt für die Menschheit und so weiter ist von dieser Mondlandefähre, sondern auch das Zitat, The Eagle has landed, oder?
Ja, genau.
Alles klar, gut.
Genau, das war ja die Also die sind ja mit der Apollo-Raumkapsel dort hingeflogen.
Apollo 11.
Das war die Apollo 11, ja. Genau. Also die Saturn war die Rakete, ja. Apollo 11 war die Raumkapsel, in der die gesessen haben. Und die ist praktisch dann die ganze Zeit um den Mond herumgeflogen.
Ja.
Und dann gab es nochmal eine Landefähre, die Eagle, da sind dann die beiden eingestiegen, also Neil Armstrong und Buzz Aldrin, und die sind dort eingestiegen.
Der dritte im Bunde ist in der Apollo
dritte,
geblieben, ne?
Genau, ja. Der musste in der Raumkapsel bleiben natürlich, ja, das heißt, der durfte leider nicht mit aussteigen. Und diese Mondlandefähre hieß Eagle und die ist dann eben zum Mond geflogen,
ja,
und ist dort gelandet. Mhm. Daher kommt dieser berühmte Spruch, The Eagle has landed. Ja, zwischenzeitlich, also zwischen 1961 und 69, als die Raketenentwicklung und so weiter, also dieser Wettlauf richtig losging, hatte 1962/63 John F. Kennedy sogar dem sowjetischen ersten Sekretär, also es war der damals mächtigste sowjetische Politiker, Nikita Khrushchev, angeboten, dass man zusammen am Mondprogramm arbeitet. Das wurde aber abgelehnt. John F. Kennedy selbst sollte die von ihm als Ziel gesetzte Mondlandung leider nicht mehr erleben, da er, wie wir alle wissen, im Jahr 1963 schon einem Attentat zum Opfer fiel. Wernher von Braun hingegen sah seinen Lebenstraum im Alter von 57 Jahren erfüllt. Er hatte es geschafft, eine Rakete zu bauen, die die ersten Menschen zum Mond brachte. Aber zu welchem Preis?
57 war der da erst.
Ja.
Wie alt war der denn, als er angefangen hat, für die Nazis zu arbeiten?
18.
Oh mein Gott.
Oder 16? 16 oder 18? Nee, 16 hat er in diesem Club angefangen. Mit 18 wurde er zum Militär geholt, zum Reichsarmee. Als ziviler Angestellter, ne? Also
ja,
nicht als Soldat.
Ja, aber trotzdem. Ich meine, da ist er ja noch fast ein Kind gewesen.
Genau, genau.
Krass.
1912 geboren, ja.
Oh mein Gott.
Wernher von Braun sprach im Anschluss übrigens von der Reise zum Mars. Klar, wir brauchen jetzt neue Ziele. Ja, aber das Mondprogramm, es hat so unfassbar viel Geld gefressen, ja, und es hätte natürlich noch viel mehr Geld gekostet. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Muss ich mir jetzt mal überlegen, die Erde als Kugel, und da reist so ein kleiner Mond, fliegt da die ganze Zeit drum herum. Der Mars ist dann gefühlt so ein Kilometer weiter weg, also wenn man es als kleines Modell betrachtet.
Er dreht sich ja auch nicht um die Erde, sondern der Mars ist ja so auf einer eigenen Umlaufbahn. Das heißt, mal ist er der Erde nah und mal ist er ganz weit weg. Ne?
Ja, sehr gut. Und genau das ist das Problem. Also reden wir hier von einer ganz anderen Leistung, die wir jetzt hier bringen müssten. Ja? Und das Problem war, dass das so viel Geld gefressen hat, dass man ja auch, dass die US-Regierung dann einfach gesagt hat, hier, wir lassen jetzt noch ein paar Flüge zum Mond zu. Es gab ja dann noch die Apollo 12, 13, auch eine sehr bekannte, weil die gescheitert ist, 14, 15 und so weiter. Gab es noch einige bis 1972, also in den nächsten 3 Jahren sind ziemlich viele da hochgeflogen und auch auf dem Mond rumspaziert, die man jetzt namentlich leider auch alle nicht mehr so wirklich kennt. Und dann hat man das ganze Programm eingestellt und gesagt, wir haben jetzt kein Geld mehr, wir müssen jetzt uns um andere Dinge kümmern. Man hatte das Prestigeprogramm geschafft und hat diesen großen Wettlauf geschafft, hat ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln können und jetzt sollte also erstmal Schluss sein. Bis heute hat auch kein Mensch mehr den Mond betreten, ne? So, seit 1972. Enttäuscht von diesen Budgetkürzungen verließ Wernher von Braun die NASA 1972 und ging in die Privatwirtschaft zur Firma Fairchild, die Satelliten ins All brachte. 1973 entdeckten Ärzte bei einer Routineuntersuchung einen Tumor an der Niere von Braun, der operativ entfernt werden konnte. 2 Jahre später fand man dann aber wieder einen Tumor, diesmal im Dickdarm, was ihn dazu zwang, im Krankenhaus zu bleiben, welches er seit 1976 dann nicht mehr verlassen sollte. Er trat in den Ruhestand und starb am 16.06.1977 im Alter von 65 Jahren. Natürlich gilt Wernher von Braun als Raumfahrtpionier. Praktisch die gesamte heutige Raumfahrt auf der ganzen Welt ist ihm und seiner Arbeit zu verdanken. Die USA betrachteten ihn als Helden und auch seine frühere Heimat ehrte ihn 1959 mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und 1970 nochmal mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 1970 wurde der Mount von Braun in der Antarktis nach ihm benannt. 1974 hielt er schon insgesamt 25 Ehrendoktorwürden. 1975 wurde er mit der goldenen Medaille der Humboldt-Gesellschaft ausgezeichnet. Und viele Dinge wurden nach ihm benannt, so zum Beispiel 1994 der Mondkrater von Braun. Es folgten viele Schulen, Straßennamen, Plätze, Sporthallen oder. Aber zu Beginn der 2000er Jahre folgte dann eine Art Umdenken. Viele Städte und Kommunen sahen Werner von Brauns Nazi-Vergangenheit natürlich sehr kritisch und man benannte tatsächlich viele Schulen, Plätze und so weiter wieder um. Werner von Braun hat vieles für die Wissenschaft getan, aber er war meiner Meinung nach auch Kriegsverbrecher. Er arbeitete aktiv an Vernichtungswaffen, wusste von Konzentrationslagern und ließ tausende Menschen für seine Produktionsstätten und auch für die Raketen bis zum Tode arbeiten. Tausende von Menschen mussten also ihr Leben lassen für seinen Traum, den Mensch ins All zu bringen. War er jetzt ein Held ohne Skrupel? Oder ist es zu einfach, ihm diese Schuld nachzusagen? War er vielleicht doch gezwungen, so zu handeln?
Tja.
Das ist die große Frage.
Schwierig, finde ich.
Ja.
Also ich finde, ganz zu Anfang muss man sein Alter mit berücksichtigen, dass er so jung und so unerfahren war, als er angefangen hat, für die Nazis zu arbeiten. Und später, also wie weit ist man dann da drin gefangen? Ich meine, was wäre passiert, wenn er gesagt hat, ich mache das jetzt nicht für euch?
Ja.
Dann hätten die den doch auch umgebracht. Dann wäre er als Gefangener im KZ gelandet.
Ja, das ist genau so, der Punkt. Ne?
Als Verweigerer dessen. Ne?
Ja.
Irgendwann bist du in diesem Ding dann, glaube ich, so gefangen, dass du entweder mitmachen musst oder dein eigenes Leben riskieren musst.
Ja.
Schwierig, ja.
Ist halt auch die Frage, wie einfach wäre es gewesen, für ihn zu flüchten? Wenn er jetzt wirklich sagt, hier, ich will das alles nicht mehr, die machen hier mit Zwangsarbeit und so, ja, und also will ich nicht meinen Namen draufstehen haben, ich flüchte jetzt hier bei Nacht und Nebel. War
mit
das
einer
so einfach?
Seiner Raketen.
Genau, unterm Arm.
Ja.
Wäre das so einfach möglich gewesen? Oder haben die dann auch solche Wissenschaftler bewacht? Ne?
Ja, sicher.
Dass sie jetzt wie in der DDR zum Beispiel, ne, dass die nicht einfach gehen, ne, so, weil es natürlich auch einen unschätzbaren Wert für die hatte.
Relativ sicher. Ich glaube, da bist du dann irgendwann gefangen. Und es setzt, glaube ich, auch so eine Betriebsblindheit ein. Ein nicht sehen wollen, nicht wahrhaben wollen, was da eigentlich passiert und zu welchen Bedingungen so etwas passiert. Und ja, gerade in der Nazi-Zeit war das, glaube ich, bei vielen auch so. Es machen ja alle, ne? Es setzen ja alle hier irgendwie Zwangsarbeiter ein. Das wird irgendwie was Normales und das wird relativ schnell was Normales, glaube ich. So schlimm, dass es sich auch anhört.
Ja. Klar.
Ne, aber ja, ist die Frage. Ne? Ja. Hätte er wirklich mit seinem ganzen Herzblut weiterforschen müssen oder hätte er nicht so tun können, als, ne, wenn da es nicht klappt oder wenn es nicht möglich wäre oder wie auch immer. Da spielt dann natürlich auch der Ehrgeiz dann mit rein.
Ja, klar.
Zu können, zu wollen. Schwierig.
Also was man ihm halt, also ich habe mir hier noch notiert, Oppenheimer, ne? Kennen wir jetzt alle, großer Kinofilm, um es kurz zusammenzufassen, ist eigentlich der Entwickler oder Erfinder der Atombombe, der die letztlich einsatzfähig gemacht hat. Er hat sein Leben lang darunter gelitten, hat ein schlechtes Gewissen, hat es auch immer wieder gesagt. Viele, die da mit dran beteiligt waren an der Entwicklung und Bau der Atombombe, die dann gesehen haben, wie viele Menschen da gestorben sind, litten unter Schuldgefühlen für den Rest ihres Lebens bis hin zu Depressionen und so weiter und so fort. Das alles gab es bei Werner von Braun nie. Er hat sich niemals dafür entschuldigt. Er hat niemals gesagt, dass das schlecht war oder sonst was. Er hat sich da nie von distanziert. Und das ist, glaube ich, das, was man ihm so ein bisschen vorhalten muss, ne? Dass er das einfach, klar, er hat gesagt, ich hatte keine andere Chance, ich musste in die NSDAP eintreten. Angeblich, aber das konnte ich nicht so richtig nachrecherchieren, angeblich tauchten schon ein paar Jahre vorher, also nicht 37, als er eingetreten ist, hatte er nämlich eine Mitgliedsnummer, die schon relativ viel kleiner war, als die eigentlich die aktuell hätte sein sollen. Und da wurde dann irgendwie nachgewiesen, dass er schon bei der NS schon Mitglied war. schon 33 mhm. oder 34, also schon viel früher Mitglied der NSDAP war, aber das halt unbekannterweise.
Ja,
und später erst offiziell und
ich,
so weiter.
Zwischen den Opportunisten, die die Chance genutzt haben, da aufzusteigen, ja. und zwischen denen, die da wirklich die treibende Kraft bei den Nazis waren.
Ja.
Machen wir uns nichts vor, viele Erkenntnisse, die wir heute haben, sind aus dieser Zeit. Ne? Es gibt viele medizinische Erkenntnisse, die wir heute nicht hätten, hätten nicht einige skrupellose Ärzte Menschenversuche durchgeführt.
Ja.
Da haben wir als Menschheit an sich generell aber auch viel von gelernt. Ne?
Ja.
So, es ist furchtbar. Wir hätten wahrscheinlich auch gerne alle drauf verzichtet, aber auf der anderen Seite soll man diese Erkenntnisse dann jetzt einfach nicht nutzen.
Nee, das nicht, das nicht.
Soll man so tun, als hätte man sie nicht erworben?
Ja. Ne? Nee, das ist klar. Aber die Frage ist natürlich, wie distanziert man sich danach? Ne? Aber andere Sache, wenn du so ein Kriegsverbrecher bist, irgendwie so jemand, der im KZ gearbeitet hat, als deutscher Soldat oder sonst irgendwas, die sich heute dann vor Gericht verantworten müssen, sagen, ja, sorry, ich wurde gezwungen, ich konnte ja nichts dafür. Da sagen wir natürlich auch alle, ja, ist klar.
Ja,
ne?
Ja,
also,
genau.
Ist halt schwierig, ne? Es ist schwierig. Die sollen sich distanzieren. Wenn sie sich distanzieren, nimmt man es ihnen auch nicht richtig ab. Es ist extrem schwierig. Und wir brauchen ja, wir hatten das Thema hier, glaube ich, schon mal, wir brauchen ja nur mal unsere Großeltern oder Urgroßeltern zu fragen. Ja?
Ja.
Das ist ein Thema, das wird auch gerne verschwiegen, weil es unangenehm ist. Viele sind da mitgelaufen und schämen sich dann heute dafür. Jetzt heute nicht mehr, ne? Jetzt schon sehr lange her, aber es ist ein schweres Thema. Und was man ihm halt vorwerfen kann, dass er sich da wirklich nie irgendwie öffentlich von distanziert hat. Klar, Zeugen haben gesagt, er hat da die Hände vors Gesicht geschlagen, gesagt, es hätte nie passieren dürfen. Ja, aber er hat es ja gebaut. Er hat ja daran entwickelt. Er hat ja das ganze Geld auch genommen, um die Raketentechnik voranzutreiben.
Ja.
Man muss ihm zugutehalten, er hat es tatsächlich im Hintergrund eigentlich immer nur gemacht, weil ihm die Möglichkeiten gegeben wurden. Ja? Also wenn er als 18-Jähriger gesagt hätte, nee, Reichsarmee, da will ich aber nichts mit zu tun haben, dann wäre er mit seinem kleinen Club niemals so weit gekommen.
Ja.
Das ist halt dann die andere Seite der Medaille. Hat also klar als 18-Jähriger mit 25 Hitler kennengelernt. Ja? Also da bist du noch so beeinflussbar. Es haben sich halt immer wieder Chancen ergeben, die hat er immer wieder genutzt. Und auch als die USA kam und gesagt hat, hier, wir nehmen dich mit und schenkst uns all dein Wissen und arbeitest für uns, ist er halt eben auch sofort hin.
Ja, und man halt versucht gemacht, sich mal so ein bisschen in die Lage zu versetzen. Ne? Also wir stellen uns vor, wir haben ein Hobby, was wir so mit Leidenschaft ausfüllen und dann kommt plötzlich ein mächtiger Politiker und gibt uns jede Menge Millionen dafür, dass wir das professionell machen. Sagen wir da nein?
Ja, genau.
Also ich glaube nicht tatsächlich. Ne? Also ich glaube, ich wäre da auch, wenn es jetzt so zum Beispiel um die Fotografie gehen würde. Ne?
Ja.
Da käme jetzt ein Politiker, der mir sagt, hier, du kannst alles an Geld haben, damit du das und das weiterentwickelst. Ich glaube, da würde ich erstmal nicht großartig hinterfragen, wer dieser Politiker ist, woher der kommt und woher das Geld kommt, sondern da würde ich erstmal nur die Möglichkeit für mich sehen. Und dann ist es irgendwann schwer zu sagen, okay, ich distanziere mich jetzt doch, ich gebe das ganze Geld wieder zurück, was ich da bekommen habe.
Und dann der Punkt, wir waren da alle nicht dabei, können es nicht so ganz nachempfinden, aber dann wird diese Fabrik gebaut von Kriegsgefangenen oder von KZ-Häftlingen, die dabei sterben. Jetzt stehst du dabei, was sagst du denn da jetzt? Oh, das ist cool, dass hier eine neue Fabrik für mich entsteht, aber ich möchte nicht, dass die das machen, ich möchte, dass das andere machen. Oder?
Ja, und wie weit war da die Ideologie schon in den Köpfen? Also,
das kommt noch dazu.
Sind das jetzt Menschen wie du und ich? Ne? Oder haben die Leute damals ja nicht, die haben ein relativ großer Teil der Bevölkerung war ja der Überzeugung, dass die Inhaftierten da Menschen eben zweiter oder dritter Klasse sind.
Genau.
Und wie sehr war das in so einem jungen Kopf dann auch drin verankert?
Ja. Tja, es ist ein schweres Thema, ne? Wie ich es angekündigt habe. Für mich natürlich Wernher von Braun ein Held, weil ich natürlich Weltraumliebhaber bin, ja, und die ganzen Raketen und Saturn V und so Wahnsinn, ja. Und man muss tatsächlich Parallelen ziehen zu Elon Musk. Der macht im Grunde jetzt genau das Gleiche. Der hat so akribisch arbeitet er an diesen Raketentechniken. Testet, gibt ganz viele Fails und Misserfolge, ja, über die er hinwegsieht. Er pumpt da Kohle rein ohne Ende, unfassbar viel, und hat es jetzt geschafft, dass Raketen wieder landen können. Das heißt, man kann die wiederverwenden. Ja? Also ein riesengroßer Meilenstein auch wieder. Und er arbeitet dran, Menschen zum Mars zu bringen. Das ist jetzt sein großes Ziel und der wird es mit Sicherheit schaffen. 100% gehe ich ganz fest von aus. Wir sind die Generation, die das erleben können, dass ein Mensch den Mars betritt. Ja? Aber natürlich ohne so eine Nazi-Zwischengeschichte. Ja, also ich meine, Elon Musk also kann man auch vieles vorhalten. Ja. Aber ja, es sind so gewisse Parallelen nicht. Da. Das wollte ich einfach nur sagen, was jetzt die Raumfahrt angeht. Er hat natürlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Ne? Also klar, Wernher von Braun war auch kommt aus einer Adelsfamilie. Also die hatten Geld ohne Ende. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber wie gesagt, das, was durch die Reichsarmee, also noch vor Hitler, was da an Geldern da reingepumpt wurde, das hätte der als, sein Vater war, glaube ich, Herzog oder Baron oder sowas, hätten die da auch nicht aufbringen können. Ne? Und so hat er, wie gesagt, immer wieder vor Entscheidungen gestanden, seinen Lebenstraum zu erfüllen und ist immer diesen Weg gegangen, sein Ziel zu erfüllen, was er letztlich ja dann auch geschafft hat. Und man hat ihn ja dann auch als Helden verehrt. Die Frage ist, wie man heute dazu steht.
Ja.
Aber das muss vielleicht auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ne? Ich habe auf jeden Fall ein paar Fotos. Die könnt ihr euch, wie schon erwähnt, auf Instagram anschauen. Ich habe auch noch einen Link. Da haben in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, tauchten Videoaufnahmen auf von 1946. Nee, kann nicht sein, von 1944, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ich schreibe es dann dazu. Von Testflügen von der V2. Also haben die Nazis damals gefilmt. Kann man sich das mal anschauen, wie die aussah. Und bitte auch mal schauen. Ich habe da auch das Cover von der Frau im Mond, also von dem Film Frau im Mond. Schaut euch mal die Rakete an und schaut mal die V2 an. Und schaut euch mal die Saturn 5 an, ob euch dabei was auffällt. Also er hat sich da sehr stark. Frau im Mond
sagt mir gar nichts. Den Film kenne ich überhaupt nicht.
Der ist von 1923 oder so. 20er, 30er.
Ist das nicht die Reise zum Mond?
Nein, die Frau im Mond. Und das ist einer der letzten Stummfilme, auch wenn da jetzt dieser Countdown und sowas kam, aber die Schauspieler haben halt nicht gesprochen. Ich zeig dir das hier gerade mal, aber unseren Zuhörern, die können da gerne mal auf Instagram
von
schauen.
Fritz Lang.
Sieht man auch. Genau, es ist ein Film von Fritz Lang, von der UFA. Ich habe auch geguckt, ob hier mein erster Preisträger vom Oscar dabei war. War er nicht. Nee. Okay. Also das war meine Geschichte. Dunkles Thema.
Ja.
Hatten wir leider schon oft, aber wie du es auch vorhin schon gesagt hast, es ist vieles in dieser Zeit entstanden oder passiert. Ne? Und begleitet uns das ein kleines bisschen.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle nochmal eben schnell dahinter schieben. Du hast gerade gesagt, du hast Fotos und auch Videos und das Cover von dem Film, dass wir auf Instagram Higuli Podcast heißen, damit man uns auch finden kann. Auch da würden wir uns sehr über ein kleines Follow freuen. Also wenn ihr uns da abonnieren würdet, da kriegt ihr dann auch regelmäßig Ankündigungen für die neuen Folgen und vielleicht auch mal das ein oder andere lustige Video, was wir gedreht haben als Werbung für den Podcastpreis und die Outtakes. Aber die haben wir noch nicht bei Higuli, die sind nur bei, auf deinem Kanal, oder?
Stimmt, das glaube ich noch nicht. Müssen wir noch machen.
Ich glaube, da können wir die Outtakes auch noch mal bei Higuli hochladen. Genau. Und dann könnt ihr mal schauen, wie sehr wir uns also wir hatten Spaß bei der Aufnahme, aber es hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, das ist wohl richtig.
War schon ein bisschen lustig. Aber wie immer sind die Outtakes, finde ich, lustiger geworden als das eigentliche Video.
Das muss ja auch so sein. Sehr schön. Yeah. Die nächste Folge ist von dir.
Richtig.
Hast du schon was? Kannst du uns schon was anteasern und schon ein bisschen neugierig machen?
Nee, ich habe diesmal noch so gar nichts vorgearbeitet. Okay. Also ich habe so ein paar Dinge, die thematisch auch sogar jetzt zu dem passen würden, was du heute gemacht hast. Das werde ich dann aber nicht machen, glaube ich. Das wäre mir thematisch dann doch zu nah. Aber ich habe noch so zwei, drei andere Dinge. Ich muss noch mal gucken, welches davon mir gerade am sympathischsten ist, woran ich Lust habe zu arbeiten. Ja. Und dann...
Ja, also man sieht, da sieht man dran, da geht es dir wie mir. Ne? Manchmal drehen wir die Folge ab in 14 Tagen später muss dann derjenige seine eigene Folge machen, hatten manchmal auch gar nichts. Ne? Das ist jetzt echt schwer, weil man auch immer wieder neu sucht. Ich gucke jeden Tag auf Wikipedia, was passierte an diesem Tag vor 30 oder 42 Jahren oder so. Da kommen ja immer so bekannte Sachen gezeigt. Das inspiriert mich manchmal, aber manchmal hast du auch wochenlang, wo da einfach nichts Besonderes dabei ist. Ja. Und dann stolperst du über Sachen und hast auf einmal 3, 4, 5 Themen auf einmal, notierst du das alles und musst dann irgendwann mal dich alter hinsetzen. Ich hatte jetzt auch die ganze Zeit eigentlich eine andere Sache. Die Recherche war komplett nur auf Englisch. Das war für mich sehr anstrengend, aber es wäre auch okay gewesen, hätte ich irgendwie hinbekommen. Aber es war dann am Ende, merkt man dann selbst, nee, irgendwie ist das nicht so, weiß ich nicht. Und dann springt man wieder ab. Ja. Und dann bin ich über Werner von Braun gestoßen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dazu kam. Ich glaube, irgendwelche Podcasts, die ich dann so rumgescrollt habe und lese diesen Namen, dachte, boah, krass. Da steckt doch, glaube ich, richtig viel Potenzial drin, da eine ganze Folge draus zu machen. Also ja, es ist manchmal so. Da hat man 4, 5 im Eisen im Feuer und dann hat man manchmal eine Woche vorher noch nichts.
Das passiert stimmt, so. Ja. Das geht
deswegen
mir genauso.
Könnt ihr uns natürlich auch gerne, hier nochmal der Aufruf, ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge schicken, wenn ihr sagt, hier, das ist ein Thema, das würde uns mal interessieren.
Ja, ich habe heute zum Beispiel ganz aktuell heute Morgen noch ein Instagram-Reel gesehen, was auch ein Thema hatte, was ich schon mal hatte. Ich habe ja mal die echte Geschichte hinter der Schönen und das Biest erzählt und ich wusste gar nicht bis heute, dass es auch eine wahre Geschichte hinter dem Märchen Schneewittchen gab. Die Gebrüder Grimm, weiß man ja, dass die immer irgendwo abgeschrieben haben. In dem Fall haben die abgeschrieben bei einer Geschichtenerzählerin, die aus einer wahren Geschichte von einer jungen Gräfin das Märchen Schneewittchen gemacht hat. Und immer wenn es dann heißt, ja, die Zwerge und so sind ja eigentlich gar keine Zwerge, sondern Kinder. Ja, das stimmt. Ja, die Eltern dieser Gräfin, die waren Besitzer von Bergwerken und da haben kleine Kinder eben in diesen Bergwerken gearbeitet, weil die körperlich klein genug waren, um in diese Flöze und in die Minen reinzupassen. So. Ja, also da gibt es tatsächlich auch eine wahre Geschichte. Das solltet ihr vielleicht mal, ne, gebt das mal bei Google rein, dann könnt ihr mal selber danach recherchieren.
Was ich an der Geschichte sehr fraglich finde, warum hat der hübsche Prinz eine Leiche geküsst? Der dachte, die wäre tot.
Ja, die richtige Geschichte dahinter ist, dass die Gräfin über das Siebengebirge nach Brüssel geschickt wurde, also über die Sieben Berge, ne, daher kommt das. Die Gräfin ist nach Brüssel geschickt worden, um dort zu heiraten, eine politische Heirat, wie das früher ja üblich war, und hat sich aber auf dem Wege dorthin in einen anderen Mann verliebt und dann gab es da große Streitigkeiten und die junge Dame ist dann an einer Arsenvergiftung gestorben. Die ist nicht wieder auferweckt worden von irgendeinem hübschen Prinzen, das hat dann die Märchenerzählerin da draus gemacht. Wie die dann aber so an so einer Arsenvergiftung sterben konnte, genau mitten zwischen zwei Männern.
Komisch. Ja, Wahnsinn. Also gut, das wird aber jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht die nächste Geschichte.
Nein, das wird nicht mein Thema. Das wäre dann schon wieder ein Märchen, mit dem ich mich beschäftige. Das wollte ich dann nicht. Ich würde als nächstes schon ganz gerne, vielleicht mal wieder so die Geschichte, die jahrtausendelange Geschichte eines Objektes erzählen, so wie ich das schon mal gemacht habe mit der Toilette.
Ja, dann so was schwebt mir auch vor. Oder Orte. Ich möchte gerne mal wieder einen Ort machen. Ja. Weißt du, ich mein? Wir hatten ja mal die Insel von dir am Anfang und so. Da habe ich zwei Sachen auf der Agenda. Ich habe das jetzt mal nach Kategorien sortiert, Personen, Schicksalsschläge und Orte oder sowas. Ja, also da so strukturiere ich mich da jetzt mal so ein bisschen und da will ich auch gerne mal wieder einen Ort machen. Ich habe auch schon einen Ort, der steht da schon, bestimmt 8 Monate lang auf meiner Liste. Ich glaube aber, dass die Geschichte sehr, sehr bekannt ist und deswegen habe ich gedacht, dann lass mal. Ich wollte ja was Außergewöhnliches. Aber das werde ich den nächsten Tagen mir mal anschauen.
Ich muss ja immer noch über North Sentinel Island sprechen. Wir haben das ja immer angekündigt
haben wir angeteasert, genau. die nächste Folge kommt am 2. Mai. Also für alle, die langes Wochenende haben, ne? 1. Mai ist diesmal ein Mittwoch, Feiertag.
Ich nicht.
Ne? Für dich nicht. Und, und dann ist donnerstags erscheint dann die Folge. Also da kann man auch mal durchmachen und um 5 Uhr die Folge hören. Ich habe übrigens letztes Mal 5.30 Uhr gesagt.
Ja.
Bei irgendeinem Teaser auf Instagram, es tut mir leid, 5 Uhr. Ich weiß nicht, wie ich auf 5.30 Uhr kam, es war schon immer 5, es bleibt auch 5.
Als wenn irgendjemand außer unserem Premium-Fan das tatsächlich schafft, morgens um 5 Uhr schon einzuschalten.
Die gibt's. Schau mal morgens rein. in die Einschaltquoten um 6 Uhr. Dann siehst du, dass da schon ein paar gehört haben.
Premium.
Es gibt halt eben früh
die Premium-Fans.
Die Premium-Fans. Ah, stopp, ich habe noch eine Ankündigung.
Ja, bitte.
Ganz, ganz wichtig. Und zwar sind wir, ich muss ganz kurz den Bildschirm wegmachen, wir sind in dieser Woche nicht nur wieder mal in Vietnam in den Charts. Nein, ja, wir sind auch in Deutschland in die Apple Podcast Charts gekommen. Ich habe es die ganze Zeit vergessen, dir zu sagen. 56 Plätze nach oben geschossen, auf Platz 166 in den Apple Podcast Charts Deutschland in der Kategorie History, also Geschichte.
Gibt's ja gar nicht.
Das ist, glaube ich,
und mit
schon
der
lange
letzten Folge, mit meiner Folge 31 waren wir, also die einzelne Folge war auf Platz 7 in Vietnam. Das ist sogar der beste Platz, den wir jemals gehabt haben da, oder?
Verrückt. Und immer noch hat sich die Person bei uns nicht gemeldet. Oder ja, die Personen, keine Ahnung.
Nee, es wie viele kann nur sind eine Person sein. Also wir haben ja, wir kriegen ja so eine, wir kriegen ja angezeigt, wie viele monatliche Durchschnittshörer wir haben. Ja. Und davon ist es nur 1%. Und das kann eigentlich nur eine einzelne Person
krass
in Vietnam sein.
Aber ich bin mal, also ich vermute langsam, dass das jemand ist, der so einen VPN-Tunnel benutzt.
Ich auch,
um zu signalisieren, dass er in Vietnam sitzt und dass er deswegen die Fußball-Bundesliga gucken darf.
Ja.
Auf Servus TV.
Ja, ich glaube
liebe
auch,
Grüße
dass das
an der Stelle
ist. Also falls irgendjemand von euch so einen VPN-Server benutzt, dann kann er sich ja vielleicht mal melden, dann wissen wir, wer da unser Premium-Vietnam-Kunden ist.
Genau, wir verpetzen dann auch nicht.
Nein, wir verpetzen nicht, nein. Das Geheimnis ist bei uns sicher.
Yes.
Alles klar.
Damit würde ich sagen,
wir verabschieden uns.
Verabschieden uns mit Goodbye.
Goodbye. Und Farewell.
Farewell and Forgiven. Das ist doch hier ein irisches
was?
Lied.
Was? Nein. Farewell heißt also einfach sowas wie Leb wohl.
Na gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut unten in die Shownotes. Da sind alle Links zu unserer Webseite. Dort ist wirklich alles von uns zu finden.
Ja. Tschüssi.
Tschüss.